Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute bin ich nicht allein hier, sondern ich habe einen Interviewgast da, und zwar Florian Gottschaller. Hi, schön, dass du da bist.
Hi Yunus, vielen Dank.
Ja, du bist Unternehmer in München und hast auch natürlich viel mit der Softwarebranche schon zu tun gehabt. Und vielleicht stellst du dich einfach mal kurz selber vor und sagst, wer bist du?
Hi, ja Yunus, danke. Mein Name ist Florian Gottschaller, ich bin Münchner, bin in München in Schwabing geboren, hier aufgewachsen, habe BWL studiert, habe ein paar Jahre im Banking in London verbracht und bin 2008 zurückgekommen, habe eine Software-Automatisierungs-Robotik-Firma gegründet in 2009 und dann 2014 die Spendit AG. Wir sind Marktführer für digitale Mitarbeiter-Benefits, bin da letztes Jahr raus und interessiere mich grundsätzlich einfach für Unternehmertum. Wir haben uns ja über einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Ich finde das, was die Developer Akademie macht, extrem spannend. Ist ein super cooles Thema. Ihr seid ein mega spannendes Team. Und ich finde auch, dass das Thema, was ihr macht, einfach für uns als Gesellschaft ein wahnsinnig sinnvolles Thema ist. Und das ist eine seltene Kombination, was zu machen, was einfach total Spaß macht, cool ist und auch noch einen übergeordneten Sinn hat. Also Glückwunsch dazu, aber das macht mega Spaß. Und was wir uns ja zusammen gerade anschauen, dadurch, dass ich bei Spendit sehr viel an HR-Themen gearbeitet habe. Wir haben jetzt ein Projekt aufgesetzt bei Developer Akademie, wo wir einfach versuchen, in einer systematischen, strukturierten Art und Weise Arbeitgeber und eure Alumni zusammenzubringen. Und da sind wir gerade am Anfang, aber es ist ein tolles Thema, was mir sehr viel Spaß macht.
Ja, genau, da unterstützt du uns jetzt. Also es ist halt so, dass Leute, die bei uns Softwareentwicklung lernen, das sind ja zum größten Teil Quereinsteiger, die aus ganz verschiedenen Branchen kommen, die lernen dann bei uns in circa 6 bis 9 Monaten programmieren und danach bringen wir sie in den ersten Job. Das funktioniert jetzt schon extrem gut, also so gut, dass die Leute oft einfach nur bei LinkedIn angeben, dass sie jetzt offen sind und jemanden suchen und dann finden sie halt relativ schnell über Headhunter und so weiter jemanden. Aber wir wollen die Leute natürlich auch in gute Firmen bringen, in Firmen, die wir bereits kennen, in Firmen, wo wir wissen, dass die einfach ein sehr guter Arbeitgeber sind. Da haben wir jetzt auch schon einige Partnerunternehmen, an die wir aktiv vermitteln. Und genau, du hast einfach sehr gute Kontakte, du bist in der Szene sehr aktiv und hilfst uns dabei, das Ganze jetzt nochmal richtig groß zu machen, nochmal sehr gute Firmen zu gewinnen und das Ganze mit uns voranzutreiben. Und genau, du kennst dich ja auch sehr gut so im Bereich Unternehmertum mit Softwareentwicklern aus. Ihr habt ja auch einige Softwareentwickler gehabt. Habt ihr da auf Quereinsteiger auch gesetzt oder habt ihr nur so die klassischen Leute gehabt, die Informatik studiert haben?
Also wir haben, glaube ich, eine bunte Mischung gehabt. Als junge Firma bist du ja eigentlich immer froh, dass überhaupt jemand kommt, ne? Und man hangelt sich dann so hoch. Bei uns, bei Spendit, ist ein gutes Team auf die Art und Weise gewachsen, aber sagen, selber als Mensch und auch als Unternehmer kann ich sagen, also ich selber habe auch keinen so ganz geradlinigen Lebenslauf. Ich fand auch immer dieses Ziel von manchen Leuten, so keine Lücken im Lebenslauf zu haben oder einen sehr glatten Lebenslauf zu haben, eigentlich gar nicht erstrebenswert, eher das Gegenteil. Ich glaube, dass diese Brüche eigentlich sagen, Lebensläufe spannend machen. Das haben wir, glaube ich, bei Spendit auch immer schon versucht, solche Leute zu finden. Und in dem Zusammenhang muss ich auch sagen, mich hat es immer schon enorm beeindruckt, wenn Leute jetzt, ich sag mal, nicht so wie ich das vielleicht selber gemacht habe, in München aufgewachsen, dann gehst du halt aufs Gymnasium, dann läufst du da so durch und dann machst du halt dein Abitur, kannst dich irgendwie kaum dagegen wehren. Dem sagen, gegenüber Leute, die vielleicht einen anderen Weg gegangen sind, die erstmal auf die Hauptschule gehen oder den Realschulabschluss machen und eine Ausbildung und so weiter. Wenn man sich dann überlegt und Abitur nachmachen will, das erfordert einfach eine ganz andere Art von Energie und einen Willen und auch ein Durchhaltevermögen, was mich A, immer beeindruckt hat, wenn man das durchzieht und was im Ergebnis aber auch sozusagen Fähigkeiten produziert, die im Berufsleben einfach wahnsinnig wichtig sind, ja, nämlich eben zum Beispiel mit Frustrationen umzugehen oder du kommst aus deinem Job und du bist müde und dann musst du dich eben doch nochmal hinsetzen, ja, oder du musst dir einen Plan machen, ja, wie kombiniere ich das mit meinem Leben, dass ich irgendwie mir diese Aufgabe vornehme und sie dann auch umsetze. Und das ist was jetzt so bei mir nach der ersten Zeit mit euch aufgefallen ist, dass eure Studenten eigentlich alle diese Skills mitbringen, ja, also du überlegst dir, bin jetzt nicht so richtig happy in meinem Job, wie könnte ich das ändern, was macht mir Spaß, dann trifft man dich vielleicht irgendwo in den sozialen Medien und merkt so, Programmieren ist gar nicht vielleicht so das, was ich bisher damit verbunden habe. Ja, also Programmieren hat ja eine sehr stark kreative Komponente und auch was Spielerisches. Ja, also du musst jetzt nicht der krasse Nerd sein. Kannst du natürlich sein, da kannst du dich so austoben, aber ihr habt eine tolle Kollegin, die bei euch das Onboarding macht, die Stefanie. Wenn du die so siehst und sprechen hörst, da denkst du dir jetzt nicht, ah, das muss eine Programmiererin sein. Ja, also die Stefanie würde man wahrscheinlich eher so im Marketing oder Produktmanagement oder sowas verorten. Aber die hat zum Beispiel ja auch gemerkt, dass sie mit der Ausbildung, die sie ja selber bei euch auch gemacht hat, so ist sie ja zu euch gekommen, dass sie damit sich kreativ ausdrücken kann. Und die ist halt, setzt halt den Akzent vielleicht mehr auf die Gestaltung und wie kann sie irgendwie die Aufgabe irgendwie in der schönen oder designtechnisch sehr anspruchsvollen Art und Weise umsetzen. Also das ist genauso Programmierung wie halt irgendwie ganz hart das irgendwie Coden und das sehr systematische Abarbeiten von Problemen. Also das hat eine große Bandbreite. Aber wie gesagt, wer sich dem stellt oder wer das merkt, dass das eigentlich ein cooles Skill ist, was ja am Arbeitsmarkt, wie wir glaube ich alle wissen, extrem gefragt ist. Du merkst es, du nimmst dir das Ziel, setzt es um, lernst irgendwie, bist erfolgreich, hast einen Abschluss. Das sind tolle Talente. Und für mich jetzt, wenn wir Leute eingestellt haben oder wenn ich jetzt jemanden auch wieder einstellen würde, für mich ist das immer, was ich suchen würde, ja, weil in der Regel sagt man ja eher so, du hirest auf Attitude, ja, und nicht nur auf Skills oder weniger auf Skills, ja. Und da habt ihr eigentlich eine ganz gute Kombination. Ihr bringt den Leuten die Skills bei, aber diese Attitude ist das, was die Leute irgendwie auszeichnet. Mhm. Deswegen lange Antwort auf eine kurze Frage, aber ich finde, das ist die Voraussetzung, die du heute brauchst.
Ja, absolut. Und ich finde, du hast eine ganz interessante Sache gesagt, die ich auch als Arbeitgeber selber bemerkt habe. Leute, die halt nicht diesen symmetrischen Lebenslauf haben, also irgendwie ganz normal Abitur, studiert, dann erster Job, ein bisschen Erfahrung gesammelt, sondern Leute, die halt den bisschen schwereren Weg gegangen sind, die vielleicht erstmal nur einen Realabschluss oder sowas in der Art gemacht haben, dann eine Ausbildung, dann gearbeitet und dann während einem 40-Stunden-Job noch sich am Abend hingesetzt haben und wirklich nochmal 6 Monate oder 9 Monate durchgezogen haben, richtig Gas gegeben haben. Das sind auch Leute, die normalerweise auch im Job einfach sehr gute Mitarbeiter sind, habe ich jetzt schon oft die Erfahrung gemacht, weil es einfach Leute sind, die hart arbeiten können und wirklich eine Sache durchziehen können. Und das finde ich eine echt sehr beeindruckende Sache, wenn man sich halt wirklich motiviert nochmal hinsetzen kann nach der Arbeit und einfach richtig Gas gibt und für seine Träume und Ziele arbeitet. Also das finde ich ist eine der wichtigsten Eigenschaften eigentlich. Also jetzt nicht nur beim Programmieren, sondern allgemein, ja, wenn man für seine Träume hart bereit ist zu arbeiten, um sie halt zu erreichen. Was sind denn deiner Meinung nach sonst noch so wichtige Eigenschaften, die ein Programmierer mitbringen sollte?
Also ich habe ja einen Business-Background und ich kann auf die technischen Themen gar nicht so eingehen. Ich kann dir nur sagen, als Unternehmer, was ich glaube, was enorm wichtig ist, ist, dass du in der Lage bist, einfach gut zu kommunizieren. Ja? Deswegen, und das ist vielleicht auch was eine spannende Verbindung ist, wenn du jetzt nicht sozusagen aus der Schule, aus dem Kinderzimmer heraus schon deine ersten Codes in die Tassen gehackt hast und so. Wenn du ein bisschen anderen Hintergrund hast und dich vielleicht nicht zu sehr auf das eingelassen hast, was mit Coden halt verbunden wird und was auch eine bestimmte Art von Leute anzieht, ja. Du kommst, keine Ahnung, du hast eine Lehre gemacht, du bist Schreiner, du hast Maschinenbau studiert oder du hast irgendwie in der Schule nicht viel gerissen, weil du irgendwie lieber irgendwie am Computer gezockt hast, ja. Und dann treibt dich das Leben halt in eine andere Richtung, aber du musst kommunizieren und du kannst dich nicht so gleich auf dieses, irgendwie dich wegsperren und mit Problemen irgendwie beschäftigen, konzentrieren, sondern du lernst einfach, dich im Berufsleben zu behaupten und zu kommunizieren und so weiter. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Skill, denn letztendlich geht es ja immer darum, ich glaube, recht konkrete Probleme irgendwie zu lösen oder erst zu identifizieren, zu analysieren und das dann irgendwie in Code umzusetzen. Aber damit das gut funktioniert und damit du nah am Problem dran bist, ist das Thema Kommunikationsfähigkeit eben wichtig. Und das habe ich jetzt in vielen Jobs und Themen, die ich so gemacht habe oder wo ich andere Firmen mit begleitet habe, gemerkt, dass es, was nie passieren darf, ist, dass die Entwicklungsabteilung so ein Eigenleben hat und so ihr eigenes Süppchen kocht. Und das dann vorbeigeht an dem, was man eigentlich als Problemlösung braucht. Und ich glaube, das ist übrigens so allgemein so ein deutsches eher Ingenieursproblem, ne? Die Amerikaner haben uns ja versucht oder bringen uns so bei, wenn du dich fürs erste Produkt nicht schämst, dann bist du irgendwie zu spät an den Markt gegangen, ja? Und der deutsche Ingenieur, für den ist das gefühlt so das Schlimmste, was passieren kann. Ich glaube, das hat sich mittlerweile geändert. Also ich fahre momentan in Golf und wenn ich mir die Software anschaue, die ist wirklich nur halbfertig. Also vielleicht kann man das Positive in diesem Thema sehen, dass sie es nicht irgendwie komplett durchdeklinieren wollten. Aber sozusagen dieser Disconnect zwischen, was will denn der Kunde, wo wollen wir da hin, und diesem Ehrgeiz, der deutsche Art, irgendwie das Problem irgendwie komplett perfekt zu lösen, das ist, glaube ich, was, wo man aufpassen muss. Und das kann man sich als junge Firma selten leisten. Und daher kommt ja auch dieses Lean Startup Konzept von Eric Ries. Letztendlich auch uralter Wein in den neuen Schlauch. Aber da geht es halt darum, du stellst eine kleine Hypothese auf, du testest sie und dann passt sie an und dann geht es halt in schnellen Zyklen weiter. Ja? Und das machst du halt idealerweise nah am Kunden. Und auch das wieder, das erfordert einfach eine gewisse Fähigkeit, dass du interagieren kannst mit deinen Kunden, mit deinen Kollegen und so weiter. Und das, glaube ich, ist ein extrem wichtiger Skill.
Auf jeden Fall. Also es merkt man auch einfach, wie sich da der Markt in den letzten 20 Jahren entwickelt hat in Deutschland. Früher hat man ja alles nach diesem Wasserfallmodell geplant. Man hat halt gesagt, okay, wir machen jetzt einmal eine Planung. Die Software muss komplett durchgeplant werden. Und dann setzen sich da 20 Leute hin, programmieren das ein Jahr und am Ende kommt dann eine Software raus, die was ganz anderes ist als das, was der Kunde eigentlich erwartet. Keiner kann das Ding bedienen. Es hat haufenweise Bugs. Und deswegen hat man dann ganz schnell gemerkt, okay, wir ändern das, wir arbeiten jetzt agil, wir versuchen erstmal so schnell wie möglich so ein MVP zu bauen, ja, so ein minimales Produkt, was man irgendwie verwenden kann. Das hat erstmal noch haufenweise Fehler und macht wahrscheinlich nur so zu 50% das, was es am Ende machen soll. Mhm. Aber dann lernt man halt einfach ganz schnell vom Kunden, okay, der Kunde erwartet das, der Kunde erwartet das, der Kunde erwartet das, das und das und das sind die häufigsten Fehler. Und da arbeitet man dann dran. Und ich sehe das absolut so wie du. Man muss rausgehen eigentlich an den Markt direkt und wenn man sich noch für das Produkt schämt, bereits einfach das Ganze zeigen. Das haben wir damals auch so gemacht. Ich weiß noch, mein erstes YouTube-Video damals. Wir hatten keine Ahnung, wie man YouTube macht. Wir haben nicht erstmal irgendwie ein Jahr lang ein Coaching gemacht und uns informiert, was für Kameras man braucht, was für Mikrofone man braucht und so weiter. Wir haben einfach ein iPhone hingestellt, haben irgendein billiges Mikrofon, was Manu noch im Keller gefunden hat, genommen und haben einfach mal losgelegt und einfach ein paar Videos ohne Skript, ohne alles aufgenommen. Waren damals noch furchtbar. Ich weiß noch, die ersten 20 Videos haben alle so zwischen 5 und 7 Aufrufen bekommen. Wir schon dachten, boah, krass. Ist besser
geworden, ne?
So dreimal habe ich es angeguckt, zweimal Manu und plötzlich war da einer dabei und eine Person war da nicht wir beide. Dann dachte ich, boah, krass, wer hat das angeguckt?
Jetzt geht's
richtig los. Und dann irgendwann hatten wir dann so 5 Abonnenten. Da dachte ich, wow, irgendwer guckt es an. Und ja, das waren so die Anfänge und darauf haben wir halt aufgebaut und dann halt mit der Zeit, dadurch, dass man sich halt sehr viel beschäftigt, dass man immer überlegt, was kann man besser machen, was könnte man jetzt noch besser machen, was macht der Kanal oder bei Software halt, wie funktioniert die Software im Vergleich zu meiner Software, ja, also das ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Skill und ich finde es auch mega interessant, da mal deine Perspektive zu hören als Unternehmer und nicht als Softwareentwickler.
Weißt du, es ist so, wenn man das ein bisschen größer in Zusammenhang setzt, wir tun uns ja in Deutschland mit der Digitalisierung leider ein bisschen schwer. Also ich habe leider oft das Gefühl, dass wir näher am Faxgerät immer noch sind als am iPhone.
Mhm.
Und dieser Widerwille, sich irgendwie schneller anzupassen, der kollidiert heute eigentlich mit dieser VUCA-Welt. Ich weiß nicht, sagt dir das Konzept von VUCA was?
Nee, erzähl mal.
VUCA steht, also das sind die Anfangsbuchstaben von, das erste ist Volatilität.
Mhm.
U steht für Unsicherheit, Uncertainty, C für Complexity und A für Ambivalenz, Ambiguity. Das heißt, du hast diese verschiedenen Faktoren, die so, ich sag mal, man kann sich vorstellen wie so ein waberndes Ding,
okay,
wie sich eigentlich die Wirklichkeit verändert. Ja? Und wenn du eine sehr starre Planung hast, also was du vorher gerade erzählt hast, hat mich auch daran erinnert, man hat früher auch Strategie von Firmen so geplant. Ne? Da haben sich also die obersten Herren und Damen, meistens waren es ja nur Herren, zusammengesetzt und dann lange überlegt, was machen wir jetzt das nächste 1 und 3 Jahre und so weiter. Und dann wurde das fest zementiert, ja? Und dann wurde es umgesetzt. Und dann gab es halt diesen, auch wieder so ein Disconnect zwischen den Leuten, die mit dieser Strategie dann arbeiten mussten, weil die sagen mussten, gemerkt haben, ihr wisst ja gar nicht, was wir hier im täglichen Arbeiten irgendwie merken, die Hypothese, die ihr getroffen habt, die stimmt einfach gar nicht. Ja? Mhm. Das heißt, also du hast eine sehr starre Planung, die vielleicht zu dem Zeitpunkt auch noch stimmt, aber dann ändert sich die Wirklichkeit und die Welt und dann passt die Planung nicht mehr. Ja? Das heißt, auch in so einem Bereich Strategie brauchst du eine Art und Weise, wie du planst, dass du, ja, du brauchst Hypothesen und du brauchst ein Gerüst, aber dieses Gerüst und diese Strategie muss eben atmen und arbeiten mit der Realität und anpassbar sein. Und idealerweise muss es eben auch, eine Strategie muss sozusagen die Intelligenz der Crowd abbilden. Ja? Du hast die Mitarbeiter, die wissen wirklich, was passiert, was die Kunden wollen. Und wenn du jetzt nur top-down sowas durchplanst, dann hast du irgendwie, entstehen immer größere Lücken zwischen dem, wie du dachtest, dass es sein wird und wie es wirklich ist.
Mhm.
Und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir jetzt gerade in der Entwicklung auch besprochen haben. Man muss eben schauen, dass du in einer Art und Weise miteinander arbeitest, dass diese ständigen Veränderungen, die wir haben, ja, ihr habt ja vorher mit Manu auch über ChatGPT gesprochen, das ist jetzt zum Beispiel eine große Veränderung, ja, das hat keiner kommen sehen, ja, und das ist auch nicht schlimm, ist ja was Schönes, aber wie arbeitest du damit, ja, wie kannst du das Ding jetzt einbauen, ja, wenn du jetzt von einem halben Jahr eine Strategie gebaut hast, die das nicht vorsieht und die sehr starr ist, dann planst du 100% an dem Thema vorbei und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung in vielen Bereichen, ja, mit welchem Gerüst und welchem Framework arbeite ich, was eine gute Leitplanke gibt, aber was halt immer sozusagen das Problem und das Kundenbedürfnis nicht aus den Augen verliert. Und das ist eigentlich für mich eine Lernerfahrung. Also ich arbeite auch als Scale-Up-Coach mit vielen Startups, wo wir versuchen auch, diese Konzepte dann auch wirklich zu operationalisieren. Aber wie wir jetzt gerade ja beide merken, zieht sich das durch alle Bereiche. Ja? Also du bist Entwickler, du bist Junior-Entwickler in einem Startup. Da hast du genauso diese Herausforderung wie als DAX-Vorstand, der sich auch überlegen muss, wie komme ich damit zurecht. Also dem kann sich keiner entziehen. Und das größte Thema ist ja sozusagen, wie habe ich das erlebt in der Zusammenarbeit. Und ich habe halt erlebt, dass es da einfach immer wieder Schwierigkeiten gab. Aber ich glaube, man hat ja so auch dieses Lean-Startup-Konzept oder Scrum und Agile, ja. Das sind eigentlich alles Konzepte, glaube ich, die immer auf dasselbe Thema hinführen.
Ja, absolut. Und das Thema ist, mach überhaupt erstmal was. Ja, plan nicht erstmal 100 Jahre und dann bau 100 Jahre was und dann hast du irgendwas, was keiner will. Sondern fang einfach an und dann adaptiere das. Ändere es einfach die ganze Zeit. So lange, bis es halt irgendwann gut wird. Und optimieren ist einfach so was Wichtiges. Also,
ich meine, wie vielleicht frage mal zurück, ja, an dich. Mhm. Wie setzt ihr das denn bei euch? Ihr habt ja auch eigene Entwickler, ne? Ihr habt auch Code, den ihr macht. Wie lebt ihr es in der Developer-Akademie?
Ja, wir optimieren bei uns natürlich intern auch immer die Prozesse. Zum Beispiel war es am Anfang so, dass wir dachten, okay, das Wichtigste ist halt die Lehre bei uns. Ist es ja auch. Wir bringen ja Leuten Softwareentwicklung bei. Also stellen wir Softwareentwickler nur als Lehrer ein, die halt nur lernen. Und irgendwann haben wir dann halt gemerkt, okay, es ist zwar ganz schön, aber Softwareentwickler müssen sich immer weiterentwickeln. Und über 2 Jahre ändert sich so viel. Und wenn Softwareentwickler halt nur die ganze Zeit Sachen beibringt, wie ein Lehrer, aber nicht selber entwickelt, dann ist es so, dass der Softwareentwickler wahrscheinlich mit der Zeit immer ein bisschen mehr abstumpft und auch nicht mehr so gut erklärt und auch nicht mehr so viele neue Ideen mit reinwirft und den Schüler mitgibt. Also haben wir relativ schnell gemerkt, okay, unsere Softwareentwickler sollten nicht nur den ganzen Tag am Lehren sein, sollten nicht den ganzen Tag unterrichten, sondern sollten auch nebenher selber Software entwickeln. Und wir haben intern bei uns auch sehr viele Projekte, die wir halt umsetzen, um zum Beispiel für unsere Schüler die Erfahrung immer zu verbessern. Zum Beispiel bauen wir jetzt gerade an so einem kleinen Gamification-Projekt, dass man halt so ein kleines Belohnungssystem in unserer Lehrsoftware eingebaut hat, dass man halt dann immer noch so Medaillen und sowas einsammeln kann, wenn man halt gewisse Coding-Challenges geschafft hat. Und sowas lassen wir jetzt zum Beispiel unsere Softwareentwickler intern programmieren, dass sie halt sowohl Software bauen und sich dadurch halt weiterentwickeln, mit neuen Technologien auseinandersetzen und halt auch dann im Live-Call mit unseren Schülern erzählen kann, hey, übrigens, ich habe jetzt gestern auch gerade das und das programmiert und das habe ich zum Beispiel so und so gemacht. Ja? Und dadurch kommt halt ein bisschen neuer Wind rein, neue Kreativität und die Schüler bei uns fühlen sich halt viel, viel besser seitdem nochmal abgeholt und haben uns so krasses Feedback dazu gegeben, meinten, wow, es ist echt super, wenn man einfach sieht, okay, der erfahrene Softwareentwickler baut auch gerade eine Software, hat uns die gezeigt und hat gezeigt, wie er das als Profi-Softwareentwickler in seiner Software umgesetzt hat. Und dadurch ist halt zum Beispiel der Lerneffekt nochmal viel krasser geworden, als er vor 2 Jahren noch war. Ja? Also von daher sitzen wir bei uns halt auch immer und überlegen uns, wie können wir den Lehrprozess noch besser machen und noch besser machen.
Wie hast du das denn in deiner eigenen Ausbildung wahrgenommen? Also ist das ein Aspekt, der dir geholfen hätte oder der die Qualität der Ausbildung insgesamt verbessert hätte, wenn jetzt von dir Professoren oder Dozenten in einer ähnlichen Weise gedacht haben? Oder hast du es dir von denen abgeguckt?
Also sagen wir mal so, die Uni ist halt ein sehr veraltetes Konzept und ein nicht so praxisorientiertes Konzept. Da haben wir halt Mathematik hauptsächlich gelernt. Informatik ist ja auch zum großen Teil Mathematik. Bei BWL war es dann so, dass man halt sowas wie eine Deckungsbeitragsrechnung oder sowas lernen musste. Und das hat sich wahrscheinlich in den letzten 100 Jahren ziemlich wenig geändert, würde ich sagen. Also die Theorie, die man da lernt, sowieso nicht. Also ich schätze mal, dass Statistik oder Deckungsbeitragsrechnung, je nachdem, in welche Bereiche man geht, sich in den letzten Jahrzehnten nicht so viel geändert hat vom Inhalt her. Aber auch die Lehre, glaube ich, hat sich jetzt nicht so krass geändert. Es gibt halt Übungsblätter mit Aufgaben, die muss man machen. Es gibt Vorlesungsfolien, die halt bei mir dann schon PowerPoint-Folien waren. Früher waren es vielleicht einfach dicke Bücher mit Skripte. Ja. Aber letztendlich hat sich da nicht so viel geändert. Und ich glaube, dass man auch in der Universität den Lehrprozess noch deutlich verbessern kann und einfach da zum Beispiel, allein schon, wenn man halt Lehrmethoden auch vermittelt hätte, dass man Leuten halt zeigt, wie man am besten lernt. Sowas hätte ich mir zum Beispiel sehr gewünscht. Bei mir war es halt echt nur so, es ging nur um das Wissen, es ging nicht darum, wie man am besten lernt. Wir wurden da reingesetzt, dann war ich im Hörsaal, 500 Leute um mich rum, wir haben PowerPoint-Slides bekommen, wir haben Übungen bekommen und dann hieß es, ja, kommt irgendwie klar damit, im halben Jahr ist die Prüfung. Und das halt so in 6, 7 verschiedenen Fächern. Und es wäre halt geil, wenn man da zum Beispiel überlegt hätte von Anfang an und Leute auch an der Hand gehabt hätten, die mit einem gemeinsam überlegen, wie kannst du das jetzt am besten lernen? Du hast jetzt 2000 Seiten Skript, wie kannst du dich da am besten durcharbeiten? Wie kannst du am besten die Übungen machen? Wie kannst du am besten dich auf die Klausur vorbereiten? Wurde uns alles nicht gesagt. Wir wurden einfach ins kalte Wasser geworfen, mussten selber klarkommen. Also das würde ich schon ziemlich cool finden, wenn sich da was ändert.
Also man kann sich das ja auch schön reden, indem man sagt, das ist eine Fähigkeit, die ich mir im Laufe des Studiums dann aneigne. Ich kann mich ja auch erinnern, wie das war. So, du siehst irgendwie die Reihe der Ordner, die du irgendwie dir reinziehen sollst bis zur Prüfung. Und am Anfang, je näher du noch in der Abiturdenke bist, denkst du dir, oh Gott, wie soll das jemals funktionieren? Und dann lernst du es halt. Das ist natürlich schon eigentlich ein ganz sinnvolles Skill, aber eigentlich ist es so, wenn man das den Leuten ein bisschen strukturierter beibringen würde und sich dann schneller auf die eigentliche Problemlösung konzentrieren könnte, glaube ich, wäre allen irgendwie gedient damit. Auch deswegen, weil dieser Prozess ja mit viel Frustration verbunden ist. Ne? Und da sind wir eigentlich wieder beim Punkt, vielleicht ist das, was einem die Uni auch mitgeben will, dass man mit Frustration irgendwie lernt, umzugehen. Und für die das halt nicht können, ist es eine sehr deprimierende Erfahrung, wenn sich dann da irgendwie aus der Kurve rausträgt und du dein Studium nicht abschließt, weil du irgendwie da mit diesem Thema nicht weitergekommen bist. Aber was ich jetzt bei euch ja gelernt habe auch, ist, dass ihr ja sehr an den tatsächlichen Aufgaben sagen lernt und lehrt und dass das den Leuten irgendwie Spaß macht und dass es eigentlich mehr Spaß macht, sich über ein sehr konkretes Problem den Kopf zu zerbrechen und nicht so über Modellen irgendwie zu verzweifeln, sondern irgendwie man einfach durch die Tür durch will, weil ein Spiel dann oder die Webseite oder irgendwas funktionieren muss. Und das finde ich eigentlich eine sehr moderne Art und Weise zu lernen. Und ich habe mitbekommen, dass bei euch ja auch eine Vielzahl von Leuten sagen Kunden sind und mit euch lernen, die eigentlich ein Informatikstudium machen oder also ähnliche Jobs. Aber das ist einfach ein Teil, der Uni irgendwie momentan noch fehlt. Und von dem das System irgendwie profitieren würde.
Auf jeden Fall. Also eine Sache, wenn man programmieren lernen möchte, ist, man läuft zwangsläufig auf so eine Wand zu. Man hat zwangsläufig Probleme, wo man erstmal nicht weiß, wie man die löst. Dann ist man verzweifelt und muss halt irgendwie Wege finden, Probleme zu lösen. Aber bei uns machen wir das Ganze halt gleich an dem Beispiel, was du auch später im Beruf haben wirst, dass du halt einfach Software hast, du musst die schreiben, weißt nicht, wie es geht und musst halt dann Lösungen finden, um deine Probleme zu lösen. Bei der Uni ist es einfach nochmal ein bisschen krasser und es hat halt dann auf der anderen Seite nichts mit dem beruflichen Alltag zu tun. Da ist es dann halt einfach so, dass du eine Prüfung hast, da fallen 80% durch zum Beispiel. Und das ist vorher bekannt und alle lernen richtig hardcore für diese Prüfung ein halbes Jahr und dann fällt man trotzdem durch. Und das ist, glaube ich, aber dann auch auf der anderen Seite der wichtigste Skill, den man an der Uni lernt. Das ist meiner Meinung nach nicht das Wissen, was man lernt, sondern einfach, dass man mit solchen Rückschlägen umgeht und halt trotzdem weiter durchzieht, auch wenn man halt diese Rückschläge hat. Ich hatte zum Beispiel so eine Klausur, da sind echt immer 80% jedes Semester durchgefallen und ich habe die Klausur 4-mal geschrieben.
Oh, wow.
Beim 4. Mal habe ich sie bestanden.
Aber du hast sie 4-mal bestanden, oder?
Nein, leider nicht. Nee, ich bin 3-mal durchgefallen. Die ersten Male habe ich so ein bisschen gelernt. Beim 3. Mal habe ich mich aber echt das ganze Semester hingesetzt und habe ein halbes Jahr nur dieses Fach gelernt und dann bin ich trotzdem durchgefallen.
Aha.
Ich war mega frustriert. Also ich weiß, so, da, ich habe geweint, als ich die Ergebnisse bekommen habe, weil ich ein halbes Jahr nichts anderes gemacht habe. Aber dann habe ich nochmal mich wieder hingesetzt, nochmal gelernt und dann habe ich sie bestanden als der 5. Beste von 400 Leuten.
Wow.
Tatsächlich, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber also das ist, glaube ich, so eins der wichtigsten Learnings so an der Uni. Einfach, man muss hart durchziehen und wenn es dann klappt, dann ist natürlich geil. Aber du hast gesagt, ganz richtig, bei vielen klappt es halt auch nicht. Ne? Viele Leute studieren dann 4 Jahre oder sowas und schaffen dann den Bachelor dann doch nicht am Ende, weil halt einfach sehr viele Leute nicht am Ende bestehen.
Und das kann dich schon auch irgendwie brechen, ja. Und weiß nicht, ob das Ziel ist. Aber gut, das gehört halt dann auch zu einer Biografie dazu. Auch da endet das Leben nicht. Das ist ja im Jura auch ganz schlimmes Setup, finde ich.
Ja.
Dass du da irgendwie so ins Leere hinein lernst, viele Jahre und dann irgendwie das Risiko hast, dass du einfach nicht geeignet bist für Jura und das wird dir halt nicht wirklich nahegelegt in den früheren Jahren. Aber ich wollte dich noch fragen, was ist denn bei dieser Prüfung, die du dann beim 4. Mal bestanden hast, was hat denn den Unterschied gemacht vom 3. aufs 4. Mal, dass du es dann sogar so gut bestanden hast? War der Stoff so komplex oder was war der Schlüssel, um sowas zu bestehen?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz. Also ich weiß noch, dass ich so ein, zwei Monate oder sowas, bevor ich den 3. Versuch, wo ich ja auch durchgefallen bin, jemanden kennengelernt habe, der war Tutor für dieses Fach und der hat halt seine eigenen Slides gemacht, wo er es halt selber erklärt hat mit so ganz vielen bunten Grafiken. Also es ging so viel um Algorithmik und sowas und der hat dann halt so lauter Grafiken immer gemacht, wo halt irgendwelche Kästchen in andere Kästchen einsortiert werden und sowas. Das hat mir, glaube ich, schon viel geholfen, aber ich bin ja dann trotzdem durchgefallen und nach dem 3. Mal bin ich dann zu dieser Person gegangen, meinte, ey, ich bin durchgefallen, kannst du mir helfen? Und der hat dann tatsächlich unbezahlt, hat dann nochmal so einen kleinen Kurs mit so 10 Leuten gehabt und ist halt wirklich nur mit den ultra motivierten Leuten nochmal 4 Wochen oder sowas jeden Tag 8 Stunden durch diese Thematik durchgegangen.
Wow.
Und ich glaube, dass mir das einfach sehr viel geholfen hat und echt an dieser Stelle, ich bin auch dieser Person unglaublich dankbar. Carlos, ja, hieß er, der hat mir so geholfen und ich weiß nicht, ich habe den abends teilweise noch angerufen und der hat das Ganze kostenlos gemacht. Der war selber auch Student, aber wollte halt einfach helfen, weil das einfach das größte Frustfach im ganzen Studium war.
Aha.
Und echt, also da bin ich unglaublich dankbar und ich glaube, dass er mit seinen Lehrmethoden da einfach sehr geholfen hat nochmal.
Und da sind wir, eigentlich können wir ganz gut einen Bogen spannen. Inwiefern hat dich denn diese Erfahrung, ich meine, du bist ja sozusagen das inhaltliche und Gehirn und auch sozusagen das nach außen sichtbare Gesicht von euch beiden Gründern, inwieweit hat sich das beeinflusst oder inwieweit findet man davon was in der Art und Weise, wie ihr Wissen vermittelt bei der Developer Akademie?
Ja, halt, dass wir es auch sehr praxisorientiert machen. Also gerade diese Art, wie Carlos damals halt diese Zeichnungen gemacht hat, um halt so komplexe Sachverhalte einfach darzustellen, die sind extrem hilfreich. Und sowas mache ich zum Beispiel auch häufig bei uns, dass es dann halt so Slides gibt, wo halt ein Algorithmus oder sowas nicht anhand von einer mathematischen Formel dargestellt wird, sondern anhand von einem Kasten und dann wird irgendwie ein Element in den Kasten einsortiert. Man hat halt einfach so ein Bild und sieht halt, wie dieser Algorithmus grafisch abläuft. Und diese mathematische Darstellung, ohne dass es halt irgendeinen Bezug zur Realität gibt, das ist, glaube ich, ziemlich schwer immer. Und das ist auch, was viele Leute halt echt einfach überhaupt nicht durchblickt haben, mich eingebunden. Man sieht nur irgendwelche griechischen Zeichen auf irgendeiner Folie und versteht eigentlich gar nichts. Und ich glaube, es geht gar nicht so sehr um die Thematik selber. Und ich fand die Thematik am Ende sogar beim 4. Mal richtig spannend. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Aber es wurde mir halt einfach sehr, sehr schlecht erklärt. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, das Ganze gut zu erklären. Was ich auch sehr schade fand, als ich es dann geschrieben hat, hat mir echt, die Klausur hat mir sogar richtig Spaß gemacht. Ich weiß noch, ich saß da und dachte, boah, geil, 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 voll die guten Aufgaben. Und sowas hat mich richtig gefreut. Und danach war ich so richtig frustriert, weil ich das danach ja nie wieder gebraucht habe in meinem Leben. Es war halt so, man lernt halt in der Uni so einmal auf diese Klausur und danach wirft man es einfach weg. Und das ist halt schon schade. Programmieren ist halt das Gute, das kann man dann auch weiterführen.
Ja, und jetzt bist du selber Professor quasi in deiner eigenen kleinen Uni.
Quasi, genau. Ja, genau. Und wenn euch das ganze Thema, die hier zuhören, Programmieren, Lernen und Lehren vielleicht auch interessiert, ja, dann schaut gerne mal auf unsere Internetseite, die ist hier in den Shownotes vom Podcast verlinkt, developerakademie.com. Da könnt ihr euch nicht nur informieren, sondern da könnt ihr auch ein kostenloses Beratungsgespräch mit unserem Team vereinbaren. Da können wir einfach mal über deine Situation, egal wo du jetzt gerade herkommst, reden. Wir haben ja nicht nur Leute, die studiert haben, sondern Leute mit den verschiedensten Hintergründen schon zu Softwareentwicklern gemacht. Von Yogalehrern, Tierärzten, Bäckern, Eisdielenbesitzer. Also es gibt, glaube ich, kaum einen Beruf, den wir noch nicht hatten. Ja, also von daher, wenn dich das ganze Thema interessiert, mach gerne mal ein Beratungsgespräch auf unserer Internetseite aus. Dann rufen wir dich an, reden über deine Situation, schauen, ob das Ganze in deiner individuellen Situation für dich Sinn ergibt. Und vielleicht sehen wir uns ja schon bald persönlich in unserer Weiterbildung. Ansonsten hören wir uns natürlich hier in der nächsten Episode wieder. Florian, vielen Dank, dass du heute da warst.
Danke, Yunus, vielen Dank.
Tolle Einblicke, die du mitgebracht hast, und ich fand es auch eine richtig tolle Diskussion nochmal am Ende.
Du, eine Sache ist mir aufgefallen, wir haben nicht gegendert, aber wir, alles, was wir sagen, ist natürlich für Frauen wie für Männer gedacht, weil es gibt auch die Yogalehrerin und was hatten wir noch, eine Tierärztin.
Es war sogar eine Tierärztin und eine Yogalehrerin tatsächlich. Ach so, hast gesagt, ja. Und eine Ingenieurin. Ich weiß nicht, ob ich gegendert habe, aber ja, es gilt natürlich für alle, ja. Genau, und ansonsten hören wir uns natürlich wieder in der nächsten Episode. Macht's gut, ciao.
Tschüss.